Ja, danke, Anja, dass du den 73. Psalm gelesen hast. Ein wahrlich aufrüttelnder Psalm, weil er ja eine Frage aufwirft, die heute aktueller ist denn je: Wie gerecht ist Gott? Der Psalm beginnt mit einem Vertrauensbeweis an Gott. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Und wenn wir so ins Alte Testament gucken, wir hatten gerade gelesen im Josua Kapitel 22, Ende, da steht: So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern mit einem Eid zugesichert hatte. Sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, genauso wie er es ihren Vätern mit einem Eid zugesichert hatte. Keiner von all ihren Feinden konnte ihnen Widerstand leisten. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Gewalt. Keine von all den Zusagen, die der Herr dem Haus Israel gegeben hatte, war ausgeblieben. Jede Zusage war in Erfüllung gegangen. Alles gut, oder? Und doch, dieser Asaf, der das Lied hier gedichtet hat, sagt: Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Hätte fast den Glauben verloren. Ihr habt sicherlich noch in Erinnerung, was dann kommt. Diese Anklage. Der Blick auf die anderen. Wie die anderen, die ohne Gott leben, es doch gut haben. Und das ist doch aktuell. Ist das nicht täglich bei uns so, dass wir hören, wie die Banken immer weitermachen, obwohl die Finanzkrise uns fast alle in den Abgrund gerissen hätte? Großkonzerne setzen sich über nationale Gesetze hinweg. Menschen setzen sich über Gesetze hinweg und verhöhnen die, die treu und brav sich dem Gemeinwohl fügen. Besonders dann, wenn bayerische Steuergesetze eine Rolle spielen. Kriege werden geführt, weil es einige gibt, die ihren Machthunger nicht stillen können. Egoismus regiert die Welt. Die Gier des Geldes regiert uns. Und Gedankenlosigkeit, was nach uns kommt, wo man hinblickt. Kann anfangen und endet nicht. Es ist unglaublich. Und dann kommt natürlich unweigerlich die Frage: Wie kann Gott das zulassen? Müssen wir nicht deswegen unseren Glauben in Frage stellen? Widerspricht das nicht diametral dem ersten Satz dieses Psalms, was wir hier erleben, was wir erkennen? Und die nüchterne Ist-Beschreibung lässt uns wirklich ins Straucheln kommen, lässt uns in unseren Überzeugungen wanken. Wo ist denn Gott? Diese Frage zieht sich durch die Jahrhunderte, zieht sich durch alle Wissensgebiete. Viele Menschen stellen sich die Fragen, Christen wie Nichtchristen. Und trotz Jahrtausenden des Denkens und Fragens, trotz Aufklärung und unzähliger kluger Bücher, diese Frage, einige nennen sie Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit, Güte und Allmacht Gottes angesichts des Leides in der Welt, sie bleibt unbeantwortet. Selbst Epikur, der alte Grieche, und Gottfried Wilhelm Leibniz, der diese Frage, Theodizee-Frage, genannt hat, haben bis letztlich diese Frage nicht lösen können. Die Frage: Will Gott das Übel beseitigen, aber kann er nicht? Kann er, aber will er nicht? Will und kann er, aber tut's nicht? Dieses Dilemma bleibt und ist ein Motiv für Atheismus und bietet einen Grund, eben nicht an Gott glauben zu können und zu wollen. Und ich glaube, das ganz besonders auch heute, wenn uns so viele andere Angebote gegeben werden, statt sich an Gott zu wenden. Und die weitere Frage, die sich aufdrängt, die auch der Asaf stellt: Was ist denn mit mir? Was denn mit mir, der ich versuche, Gottes Gebote zu halten und ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu lieben? Vers 13. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Da sind Neid und Wut nicht weit. Und warum soll ich es nicht genauso machen wie Sie? Es würde mir gut gehen und ich kann Gott einen lieben alten Mann bleiben lassen und vielleicht sammle ich dann ja auch ein paar Milliarden, die ich dann eben nicht verschenken kann. Und warum müssen viele Christen so leiden? An Krankheit, Verfolgung und Trauer. Und auch diese Warum-Frage lässt sich letztendlich nicht beantworten, wenn wir auf uns selbst gestellt bleiben. Das ganze Fragen und Grübeln führt einfach zu nichts, wenn wir nicht zur Quelle gehen. Wenn wir nicht dahin gehen, zu dem, der wirklich die Antwort selbst ist. Und genau das macht Asaf. Er geht in den Tempel und denkt nach, im Angesicht des Gottes. Wir lesen, da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet. So vergehen sie, wenn du dich erhebst, du Herr. Das ist eine ganz, ganz bittere Antwort für die, die ohne Gott leben, weil sie zeigt, dass am Ende eben nicht alles zu Ende ist und die Konsequenzen eines Lebens ohne Gott ewiges Getrenntsein von ihm bedeutet. Was immer dieses ewig Getrenntsein dann auch bedeuten mag. Für Asaf ist es eine vollständige Antwort. Und auch für uns ist sie vollständig, denke ich, weil sie über das Sichtbare hinausgeht und unser Leben sozusagen von hinten betrachtet. Diese Antwort stellt, denke ich, unser Lebenshaus insgesamt auf einen sicheren Felsen und lässt es eben nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn das Leben hier zu Ende ist. Und das erkennt eben Asaf. Sagt von sich selbst, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Und dann sagt er, jetzt aber bleibe ich bei dir, immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte verschwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Vielleicht sagen jetzt einige, ist das nicht so einfach, was hier passiert? Zu einfach, so all unsere Hoffnung auf die Zukunft zu verlegen? Auf eine Zukunft, die wir nicht sehen? Die wir nur sozusagen über Hörensagen haben? Nämlich aus der Bibel? Nur uns auf die Zukunft verlegen und die Welt, in der wir leben, so bleiben zu lassen, wie sie ist? Anstatt vielleicht aktiv unsere Umgebung zu gestalten? Und sei es vielleicht auch mit anderen Mitteln. Aber ich denke, das kann nur der sagen, der nicht davon überzeugt ist, dass Gott existiert und dass Gott immer, alle Tage, jede Minute um uns ist. Und für mich ist das wirklich kein billiger Trost, sondern es ist Realität des Glaubens. Jesus selbst hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Und wenn wir das von Herzen für uns in Anspruch nehmen, dann können wir immer wieder, wie Asaf sagen, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist doch du, Gott, meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Und Paulus drückt das anders aus. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Teufel, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes und sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und wenn man sich dann das Ende des Psalms ansieht, wenn man das, was Asaf und Paulus von der Treue, von der Liebe Gottes erzählen, wenn wir das wirklich für uns in Anspruch nehmen, wenn das für uns Motto des Lebens ist, dann darfst du dich glücklich schätzen. Und dann darfst du, wie Asaf im Psalm sagen, ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Und viele wissen, was das ist, dieser Satz. Das ist die Jahreslosung 2014, die wie die vorangegangenen seit 1970 jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt wurde. Die Jahreslosungen selbst gibt es seit 1930 und sollten damals wie heute den Christen in Deutschland Leitspruch für das Jahr sein. In der Einheitsübersetzung heißt dieser Vers, der da gewählt worden ist, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Jahreslosung 2014. Und mit auf den Weg geben möchte ich euch noch einige Gedanken, die nicht von mir stammen, sondern von einer Malerin, von Silvia Neumann, die seit einigen Jahren die Jahreslosung immer bildlich darstellt. Das ist das Bild, das sie gemalt hat zu diesem Thema. Und es sind so drei Gedanken, die sich in diesem Bild für mich in den Vordergrund drängen. Es sind viele, viele Gedanken drin, die ich jetzt hier nicht erwähne, aber drei Stück sind es eben. Das eine, Gott hat nach der Sintflut einen Bund geschlossen mit allen Wesen aus Fleisch auf dieser Erde. Und um das zu dokumentieren, hat er gesagt, der Regenbogen ist es, der diesen Bund immer wieder präsent macht. Jedes Mal, wenn er einen Regenbogen entstehen lässt, gedenkt er dieses Bundes und zeigt uns, dass er uns nahe ist. Daran sollten wir immer denken, wenn wir einen Regenbogen sehen, dass Gott nahe ist, dass er mit uns, mit der Welt, mit allen Lebewesen einen Bund geschlossen hat. Im Neuen Testament ist auch von Glück die Rede. Ich denke, die meisten wissen, wovon ich spreche. Es sind die Seligpreisen oder griechisch Makarismen, was eigentlich richtig übersetzt Glücklichpreisung heißt. Und die Malerin nennt die Seligpreisen hier in diesen Regenbogen. Da seht ihr, wenn ihr genau hinseht, die Seligpreisungen. Und wenn man sich die Seligpreisungen ansieht, dann sind das einerseits Zustandsbeschreibungen und andererseits Aufträge. Zustandsbeschreibungen dann, wenn zum Beispiel die Leidenden als glücklich bezeichnet werden. Und Aufträge dann, wenn von den Friedfertigen die Rede ist. Wenn wir diese Zustände erleiden, wenn wir diese Aufträge erfüllen, dann sind wir Gott nahe. Dann sind wir Freunde Jesu. Dann erfüllt sich das Wort. Und schließlich sind wir Gott ganz besonders nah, wenn er uns an seinen Tisch bittet. Und er uns in Brot und Wein daran erinnert, dass Jesus alle Tage durch seinen Geist bei uns ist. Dass er uns so sehr geliebt hat, dass er uns alles gegeben hat. Gott nah zu sein, ist mein Glück. Und wenn wir in die Übersetzung von Martin Luther sehen, dann heißt das, Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das wünsche ich uns allen.